Ganz herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer vom Podcast Detadet auf dieser 57. Folge. Auf dieser 57. Folge, eine ganz spezielle, habe ich dürfen begrüssen, der Christoph Blocher. In der Schweiz ist der Christoph Blocher so ziemlich allen bekannt. Leider oftmals nur als Politiker. Darum umso besser hört ihr die Folge Podcast Detadet. Weil der Christoph Blocher ist sehr viel mehr als nur Politiker. An dieser Stelle wünsche ich viel Vergnügen. Und los geht's an dem 1. August mit dem Christoph Blocher und der 57. Episode vom Podcast Detadet. Viel Vergnügen!
Herr Blocher, was beschäftigt euch im Moment?
Ich bin gut 83. Einer von der Beschäftigung, wenn man älter wird, ist, man geht wieder hin und ab. Und man muss ein bisschen mehr in sich selber schauen. Ja. Ich habe in der Primarschule in der sogenannten Realie, das ist also eigentlich für sich, hat der Lehrer uns die gaussische Kurve beigebracht. Der Gauss muss aber Mathematiker gewesen, oder Physiker, der gesagt, alles Lebewesen geht nach einer Kurve. Sie beginnt bei Null, steigt in die Höhe, erreicht einen Höhepunkt und geht wieder hinunter und kommt wieder zu Null. Und beim Mensch heisst das, von Erde kommst du, so mit 50, zwischen 50 und 60 im Höhepunkt, dann gehst du wieder hin und ab und ich bin schon ein im unteren Teil. Und man sucht immer ein bisschen, wo in welchem Teil das man ist.
Gut, die leben dann sicher bis 110.
Ja, wer weiss ich nicht. Das ist jetzt ein Kekki-Ding.
Ja.
Das merkt man dem Art, jeden Tag ist es ein Schreck. Oder? Und nebenzu beschäftige mich nicht jetzt auf dieser Seite, wie vieles weniger.
Ja.
Ich habe in meine Unternehmen den Kind gegeben. Also die wichtigen, ich habe wieder eine gegründet, aber das ist eine kleine. Und ich bin nicht mehr im aktiven politischen Geschehen da, in den Lehrläufen. Geschichten, die der Politiker führt, oder im Parlament, ob man die Sitze gucken und so weiter. Ja. Aber ich beschäftige mich immer noch sehr mit der Schweiz und habe ja jetzt eine Initiative entworfen und gemacht, dass die schweizerische Neutralität erhalten bleibt. Oder? Und das Zweite ist, ich habe jede Woche mache ich eine Fernsehsendung. Seit 15 Jahren, jeden Morgen, Freitagmorgen um 7 Uhr, treffen wir uns. Also heute habe ich jetzt auch eine gemacht, das sollte eigentlich auch 4 Uhr schon drauf sein.
Ja, vielleicht noch zuerst zum anderen Thema. In das Gefühl, im Alter wird man gelassener.
Ja, man hat eine größere Erfahrung. Das ist der Vorteil vom Alter. Die Erfahrung, die Lebenserfahrung. Man nimmt nicht mehr alles. Es hat weniger ganz neue Situationen, weil längst schon ist es da gewesen, oder? Also wenn die Wirtschaft abgeht, los, haben wir alles schon erlebt, oder? Es geht nie nur darauf, es geht auch wieder durch und so weiter. Das macht man im Alter besser. Aber wir haben nicht mehr so viel Energie und Kraft, wenn man jung ist.
Ja.
Dann kann man auch weniger gut korrigieren, wenn dann etwas passiert, oder? Und man spottet ja viel über die Leute, die immer so Angst haben, sie mögen nicht mehr durch und das Geld lange nicht.
Ja.
Das ist eben, weil man keine Kraft und keine Energie mehr hat. Wenn man mal alles wird verlieren, kann man ja nicht mehr vorne anfangen. Der Junge, der kann sagen, ja, ist alles gleich, fange ich halt wieder vorne an. Oder? Ja,
das stimmt.
Ja. Aber das merke ich gut, der Vorteil von der grossen Erfahrung. Moment im Alter, das kann man auch die Sachen besser lösen.
Mhm.
Und da gibt es Länder, wo ganz eine andere Einstellung haben zum Alter. Zum Beispiel die asiatischen Länder, also Japan oder auch China, heute ist vielleicht wieder ein weniger, aber zu meiner Zeit sind alle obersten Chefs zwischen 70 und 90 gewesen.
Ja.
Die den Jungen hat es doch kennengelernt, wie die haben die Erfahrung gesucht, oder?
Ja.
Und der Jugendkult, den wir hier in der Innenstadt betrieben haben, der ist nicht gut.
Ja.
Junge, ist alles gut, und die haben Kraft und die Fähigkeit und alles, aber fehlt ihnen die Erfahrung.
Gut, eure Kinder zum Beispiel sind auch sehr, sehr früh in führenden Positionen, ja, in den Unternehmen eingestiegen.
Ja, also das schon, aber ich auch. Das Erste, was ich gemacht habe, alte, erfahrene Leute um mich herum genommen.
Für das können sie profitieren.
Und Kinder auch. Ja. Und Kinder ist auch in schwierigen Situationen. Kommen da und sagen, du, wie macht man da? Ist das? Mhm. Also der Rat von den Alten, der zählt schon noch, oder?
Habt ihr das Gefühl, die Mischung macht es am Ende? Also, eben wie ihr sagt, ihr habt um euch ältere und erfahrene Leute gesammelt. Habt ihr das Gefühl, die Mischung...
Ja, die Mischung macht es aus.
Ja.
Man braucht beides.
Ja.
Man braucht die Aktiven, die führen gehen und Portemonnaie macht und stoßen und,
mhm,
und dann die Erfahreneren, wenn sie Junge haben, die voranziehen, nicht alle Jungen ziehen die voran, aber wenn sie Junge haben, die vorangehen, rasch führen, brauchen sie einen Bremser. Ja. Und das sind dann die Alten, die einfach vor den Gefahren waren. Und ich habe sehr profitiert von dem, wo ich die Firma übernommen habe. Relativ jung, also mit gut 40, wo habe ich Leute um mich herum genommen, die über 60 waren, ja, oder? Die aber eine Führungserfahrung hatten. Und ich bin immer froh, dass ich sage, schau los, das müssen wir mal anschauen. Das kommt nicht gut, das kommt nicht gut. Und dann haben wir es einmal angeschaut und dann haben wir viele Sachen gestoppt, die gefährlich gewesen wären.
Ja. Ja. Wie profitieren eure Grosskinder? Ihr habt ja ein paar Grosskinder von eurer Erfahrung.
Das hilft, ja. Ja, sie kommen auch besuchen und hören, was der, ja, Großvater erzählt. Aber sie sind natürlich noch nicht in einer beruflichen Situation. Also, der studiert jetzt erst, ja, erst im zweiten Semester, ja, in St. Gallen, studiert auch Betriebswirtschaft. Und die anderen sind noch, ja, und dann habe ich noch einen Enkel, der studiert moderne Sprachen. Mhm. Oder? Die brauchen den Rat jetzt noch nicht so.
Klar, ja.
Aber ich rede jetzt vor allem in der Führungserfahrung bei den Unternehmen. Ja. Weil alle meine vier Kinder sind ja Unternehmer, oder?
Ja, das sind auch, ich glaube, jemand im Leckerlihaus, bei Ems-Chemie.
Leckerlihaus? Man muss die Berufe anschauen, die sie haben. Das ist eine Lebensmittel-Ingenieurin. Und die hat Leckerli ausgekauft und betreibt das, oder? Die älteste ist Betriebswirtschaft und die führt Ems. Und Ems gehört heute den drei Töchtern. Und der Sohn, der ist promovierter Chemiker an der ETH. Der führt Ems Totiker. Gehört auch ihm. Also, und die haben das alles selber wählen. Ich habe die nicht gezwungen.
Ja. Ja, die Ems-Chemie hat sich eben mit dem Aktienkurs in den letzten Jahren prächtig entwickelt.
Ja, 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 gut. Jetzt die letzte Zeit ist natürlich jetzt auch wieder ein bisschen zurückgekommen. Ja. Ist ja ein bisschen, aber wenn ich es vergleiche mit 20, 30 Jahren, oder, wo ich die Ems übernommen habe, ist es etwa 100 Millionen wert und jetzt 15 Milliarden. Ja. Oder? Also, das ist eine gute, gesunde Firma geworden. Ja. Ja, ja.
Christoph Blocher, was bedeutet euch Herdöpfel und wir trinken Kaffee?
Wie?
Was bedeutet euch Kaffee und Herdöpfel?
Viel. Grundnahrungsmittel. Ich habe ein wunderbares Stillleben von Albert Anker.
Wegen dem frage ich.
Wie?
Wegen dem frage ich.
Dann fragen Sie. Ja, es ist ein ganz schönes Stillleben.
Ja.
Und das hat der Anker können. Das ist etwas vom Größten, was er gemacht hat, das Stillleben.
Mhm.
Und das Bild, das sie im Kopf haben, hat auch im Kopf. Und das habe ich auch.
Ja, ja, und Kaffee hat er anscheinend auch gerne in dem Fall.
Ja, ja. Ähnlich nicht zu gern.
Ja, ich leider auch. Ich leider auch. Wir sind schauen, dass ich nicht zu viel trinke.
Ich denke am Morgen schon etwa 6 Espresso am Morgen, bevor ich den Tag gegangen
bin. Und dann am Nachmittag noch mal ein paar.
Ja, ja, und auch während dem Dings. Aber das macht man also nicht besitzig.
Dann muss ich mir da keine Sorgen machen.
Nein, nein.
Die machen meistens oder fast immer den Eindruck, gut gelaunt zu sein und humorvoll. Ist das ein Erfolgsrezept von euch?
Oder? Ja, ich habe es nicht so bewusst gemacht, aber das stimmt. Ja. Ich finde das Leben überhaupt lustig. Und am allerlustigsten ist Politik. Das Theater, das da gespielt wird. Da gibt nicht viel Theater, wo man im Theater kann schauen kann, wo so lustig ist, wie das Theater, das sie in Bern aufführen, ohne das Wend.
Ja, geht er manchmal noch auf Bern schauen?
Nein, schauen kann ich nicht mehr. Ja. Ich weiß jetzt, wie der TÜV läuft. Oder? Ja. Ich da, da gibt nichts Neues unter der Sonne. Längst schon ist es da gewesen.
Ja. Ich möchte gerne mit euch noch ein bisschen über eure Herkunft reden. Die kommen ja aus Verhältnis, wo nicht der Anker über dem Esstisch ist gegangen. Wie hat euch eure Kindheit geprägt?
Ja, ist ja so, weil ich komme aus einer grossen Familie. Wir sind 11 Kinder. Mhm. Der Vater war ein Landpfarrer. Und wir haben nicht gehungert, aber sehr bescheiden gelebt. Mhm. Also es hat zum Beispiel nur einmal Fleisch jede Woche, oder? Und dann sehr einfach Fleisch, Servola,
ja.
Oder Kutteln, ja. Alles so billige Sachen. Aber, und wir haben jeden Tag Erdöpfel gehabt.
Ja.
Jeden Tag. Meistens dreimal oder viermal in der Woche Rösti. Und ich habe wahnsinnig gerne Rösti.
Ja, Rösti ist
super. Obwohl wir Rösti hatten, weil wir nicht müssen essen, oder? Weil es eben ein Grundnahrungsmittel war, das Brot auch. Und so sind wir durchs Leben gekommen. Und wenn einer muss eine 11-köpfige Familie managen, Vater und Mutter, braucht es gewisse Prinzipien fürs Leben. Und die habe ich bekommen. Die bin ich sehr dankbar gewesen, dass ich die hatte. Oder? Und jetzt weiß ich nicht, wo sie rauswenden mit ihrer Frage. Das hat mich geprägt. Und also Bilder, das sind alles Originalbilder, die an der Wand hängen. Giacometti, oder? So teure Bilder hat mein Vater nicht können kaufen. Aber wir haben zum Beispiel die Rücke an der Wand gehabt, vom Albert Danker, den der Vater ausgeschnitten hat. Der Beobachter, das ist eine Populärzeitung, die hat auf dem Titelblatt während einer gewissen Zeit immer ein Ankerbild drauf gehabt. Das hat der ausgeschnitten, wie viele andere Leute auch noch. Ein Holzrämmel drumherum gemacht und aufgehängt. Mhm. Vielleicht kommt meine Liebe zum Anker von dort, das weiß man nicht. Also
ihr hat ja einen sehr bekannten Anker, hat er dann eben aufgehängt gehabt, über den Messtisch, soweit ich weiß. Aber den hat er leider nie können erwerben.
Ja, nein. Aber nur ein Druck, ja. Auch ein Hotter, haben wir in der guten Stube, weiss ich, ist der gegangen, das Genfersee-Bild, sehr schön, aber die habe ich nie können erwerben und auch jetzt noch nicht, weil er nicht auf dem Markt ist.
Ja, aber habt ihr ihn schon mal gesehen?
Ja, er ist immer im Museum.
Ja.
Dort sind sie dann blockiert, oder?
Ja, das wird schwierig, ja.
Ja.
Der Vater war Pfarrer, habt ihr gesagt?
Jawohl, ja.
Wie hat euch Religion geprägt?
Ja, das weiß ich nicht sicher, aber die Religion ist also etwas, wo ich mich sehr beschäftigt damit. Und vor allem mit der biblischen Botschaft und eigentlich mit der Hauptbotschaft. Der Mensch ist eigentlich nichts. Und was er macht, ist auch nichts. Es ist alles, jetzt kann man sagen, Zufall oder Schicksal oder eben Gnade Gottes. Und das merkt man dann, wenn man älter ist. Ich habe ja viel gemacht im Leben. Oh, was habe ich gemacht? Kulturell, politisch, gesellschaftlich, industriell, kulturell. Und es ist auch viel gut rausgekommen. Aber ich sage nie, das habe ich gut gemacht, sondern ich sage, ich habe einen Haufen gemacht und es ist relativ viel geraten. Es ist von selber passiert. Ich weiß gar nicht, warum ich den Erfolg hatte. Ich weiß gar nicht, warum ich so entschieden habe, nicht anders. Das weiß der Mensch nicht, der macht aber auch nichts. Aber ich bin jeden Tag dankbar, dass der liebe Gott dafür sorgt, dass ich jeden Tag leben kann. Also diese Gewissheit habe ich. Und darum habe ich viele auch Theologisches gelesen. Mein Haupt theologische Lehre, die ich mich damit befasst habe, das ist der Karl Barth. Das war ein markanter Theologe, ursprünglich ein Berner. Mhm. Dann ist er auf Deutschland. Und in Deutschland hat er den Hitlerreit nicht abgeleitet, dann hätte er müssen gehen. Dann ist er Theologieprofessor geworden in Basel und ist der bedeutendste Theologe vom letzten Jahrhundert sicher. Und der hat eben vor allem im Mittelpunkt steht die Gnade Gottes. Ja. Und das hat mich, das treibt mich heute noch. Und das gibt mir auch den Humor. Man kann alles viel gelassener anschauen, wenn man weiss, der Lehrgott schaut, der schon das Recht rausholt.
Hast du das Gefühl, man kann auch ohne Gott durchs Leben gehen?
Ja, kann man.
Ist aber schwieriger, oder?
Ja, das ist doch am Lehrgott gleich, ob einer mit oder ohne im Gott. Wir sind auf ihn angewiesen, nicht er auf uns. Darum die da sagen, ich bin ein rechtschaffener Mensch, ich glaube, sage ich, ja, wichtig ist, dass der liebe Gott an uns glaubt, dass wir an ihn. Er hat es nicht nötig.
Ja. Mittlerweile seid ihr 80 Jahre alt, gut.
Ja.
Vorher hat er gesagt, gut 83. Seid ihr zufrieden?
Mit was?
Mit dem Leben, mit...
Ja, ich bin sehr zufrieden, aber ich bin dankbar. Ja. Ich bin viel auch unzufrieden. Viel, wo nicht geht, Angst, was sage ich, wir können etwas nicht. Wenn ich einen Vortrag muss haben, dann habe ich Angst. Ich versäge und so, immer bei jedem Vortrag.
Jetzt bei diesem Podcast hier?
Wie?
Jetzt bei diesem Podcast?
Ja, natürlich, das ist das Lampenfieber. Hoffentlich, jetzt muss ich aufpassen, was ich hier sage. Und den Jungen, wenn das da Blödsinn erzählst, dann prägt vielleicht dem sein Leben auf die Fallzeit.
Ja, so. Vielleicht, ja.
Sind die Sachen, Spannungen. Also das Lampenfieber ist eine notwendige Begleiterscheinung, die man hat. Aber nach den ersten Sätzen habe ich sie nicht mehr.
Ja.
Das ist ja das Beruhigende. Und ich bin auch viel unzufrieden, wie es läuft, oder? Das blöde Klima, das Gesetz zustimmen, wo alle wissen, das kann gar nicht funktionieren. Und da geht es den Leuten schlechter und sie müssen zahlen und nützen nichts für das Klima. Und säcken wieder alle in den Ecken, wie oft in der Weltgeschichte.
Schwierig.
Sind die unzufrieden, oder? Ja. Dann machen sich Vorwürfe, wieso hast du das nicht können verhindern, wieso ist das nicht gegangen. Das gehört auch dazu, aber im Gesamten bin ich zufrieden und glücklich, dass ich immer noch so gut lebe. Und ich bin jetzt im 83. Lebensjahr, nicht so viel, wo ich von meinen Kollegen oder Gleichaltrigen, wo es schlecht geht und krank sind und hinken und alles. Und nicht mehr recht schnaufen und sind gestorben und so. Also ich habe keinen Grund, zum unzufrieden zu sein, oder?
Würdet ihr rückblicken, wenn ihr zurückschaut, etwas anders machen?
Ja, würde ich schon. Mhm. Also ich würde wie meine Sprache lernen.
Ja, wenn?
Ja, eigentlich alle. Ich habe keine Rechte. Vielleicht ist nicht einmal Mundart. Gut, aber den Mundart muss ich ja nicht reden.
Ja, mir hat ja vorher gesagt, ich kann nicht mal richtig Berndeutsch.
Nein, das ist nicht ein Vorwurf. Ich habe gesagt, es ist komisch, der ist ein halber Berner, vielleicht ist er auch ein Einschlag von Luzern, weiss ich nicht.
Ja.
Ist der Vater ein Berner, die Mutter der, auch?
Nein, die Mutter ist Walliserin.
Ah, der kommt es aber raus, der hat es anders gesagt.
Ja, aber nicht Luzerner.
Nein, ja, Walliser. Kann natürlich auch noch sein, sie können ja nicht Walliser. Aber es hat einfach ein bisschen einen Einschlag am Freund und ich habe gesehen, bei Bernd, ich bin mir geht, ein bisschen Luzern.
Ja, das kann sein, ja. Nein, aber mit der Mutter hätte ich manchmal Walliser.
Nein, aber ich meine, ich habe, das ist der Nachteil, ich bin ja im zweiten Bildungsweg, oder? Mhm. Und ich bin Bauer vom Beruf, das ist mein Beruf, das ist der einzige Beruf, den ich richtig gelernt habe. Alles andere ist dabei, Gemüse da, Studium und Doktor und weiss ich was alles. Aber, und dann musste ich Matur machen, ich war zu 10, 1,5 Jahre, oder? Und dann dort Deutsch lehren, Französisch lehren, Englisch lehren und Latein lehren, da kannst du schon geschwind, aber es bleibt nichts. Mhm. Oder? Und Mathematik und die Sachen kann man natürlich schon schnell machen. Und das ist dann auch drinnen. Also, wenn du mal gelernt hast, eins und eins gibt zwei, dann vergisst du es nicht mehr. Mhm. Oder? Aber bei den Sprachen, und dann hatte ich die Gelegenheit gehabt, längere Zeit in ein Fremdsprachgebiet zu gehen. Also nach der Matur. Und habe dann sehr schlecht Englisch geredet. Ich habe auch heute noch schlecht Englisch. Mhm. Aber ich kann heute reden mit den Leuten, das habe ich noch nicht können. Und beim Französischen, da habe ich noch, wo ich noch gebaut habe, bin ich halb Jahr auf einem Bauerngewerbe im Wattland. Und habe dort Zeug und Tross besorgt. Aber ich habe praktisch nie jemanden gesehen, der schnurren konnte.
Ja, vor allem in Französisch.
Mein Vater hat dann angerufen, nach vier Wochen, und hat gesagt, so, kannst du jetzt Französisch? Und ich gesagt, ja, es geht. Einmal Zeug und Tross verstehen mich.
Ja, das ist schon mal etwas.
Ja,
ja. Ja. Hey, das Gefühl, es ist wichtig, dass alle mal ins Ausland gehen, aber der hat gesagt, das sind nie länger.
Nein, ich will das wichtig. Ja. Das haben wir sehr gepflegt. Unsere vier Kinder sind alle während der Mittelschule ein Jahr im Ausland gewesen.
Woher sind sie?
Also, das älteste war ein halbes Jahr in Spanien gewesen, ja. Und noch ein halbes Jahr in Amerika. Mhm. Der zweite ist ein Sohn, der war ein ganzes Jahr in Amerika gewesen. Und dann die mit dem Weckerli aus, die war in Australien gewesen, und die jüngste in Kanada. Ja. Und einfach, die hat man einfach rausgeworfen. Die sind so mit den American Field Service und so Vereinigungen, mhm, für den Studentenaustausch. Da kommen dann auch Amerikaner in die Schweiz. Die Schweiz geht auf Amerika. Und die wissen nicht, wo sie hinkommen, wenn sie abreisen. Die reisen alle von New York und dann sagt man so, du gehst zum Mr. Grehe in Ohio. Mhm. Und so, oder? Und dann kommen die zu fremden Leuten und wollen dann ein Jahr durchbeissen. Meine Frau hat das schon gemacht. Sie war ja der Erste, der das gemacht hat.
Ja.
Da haben sie noch nicht mal angeflogen, da haben sie also mit dem Schiff gegangen. Und nicht können telefonieren. Meine Kinder dürfen alle zwei Monate telefonieren. Ja. Oder also. Aber nicht jeden Abend und nicht jede Woche, weil die wollen selbstständig haben. Das ist sehr gut und das sind wir. Ich kann natürlich auch sehr gut Sprachen, kommt dazu. Mhm. Oder? Aber wenn einer ja, in der Mittelschule war in Amerika, früher ist es natürlich fließend Englisch. Oder?
Ja, klar. Ja. Ja.
Also ja, da würde ich, wenn ich Ihre Frage, die ich würde ändern, das würde ich sehr, sehr betonen. Neu. Jetzt natürlich, ich will aber auch meine Ausbildung als Landwirt nicht preisgeben, aber das geht dann nicht beides, oder?
Klar, ja.
Ja,
ja. Ja. Die hat ja einen ganz speziellen Tagesablauf. Die steht manchmal in Nacht für zwei Stunden auf.
Ja, da wache ich heute noch, ja.
Und geht wieder schlafen. Und schlafen manchmal ganz wenig und manchmal gar nicht.
Ja.
Muss ich mir da Sorgen machen? Oder?
Nein. Also mit zunehmendem Alter brauche ich auch mehr Schlaf.
Ja.
Früher konnte ich auch eine Nacht durcharbeiten. Ein paar Wochen, das ist also gegangen. Und habe manchmal nur ein paar Stunden geschlafen, weil ich auch sehr viele Aufgaben hatte. Heute muss ich schauen, dass ich 5-6 Stunden schlafe. Aber was ich immer noch habe, ist, gehe ich natürlich früher ins Bett, weil ich nicht mehr so viel Arbeit verpflichtet habe. Das ist auch ein Vorteil. Gehe ich in der Regel so 10 Uhr so ins Bett, oder? Mhm. Dann schlafe ich so bis um 12:30. Dann stehe ich 2 Stunden auf, wunderbar. Da kann ich lesen, arbeiten, schreiben. Da links im Beatus, oder? Mhm. Wunderbar, vom Balkon aus. Da.
Ja, das ist natürlich schön.
Am Niesen vis-à-vis, ja. Der See da, tote Still, wunderbar, kühle Nächte.
Ja.
Das ist natürlich nicht so warm wie da, nicht kühler. Und dann nach zwei Stunden wieder gang ich wieder ins Bett und schlafe nochmal. Dann ist es in der Regel so drei, halb vier. Und dann schlafe ich nochmal so bis um halb sechs und dann stand ich auf. Ja. Das habe ich immer gehabt, ich weiß nicht, warum ich das habe.
Und hat nie das Bedürfnis gehabt, mehr zu schlafen?
Nein, ich bin aber hell wach und das ist ja langweilig im Wach im Bett liegen, oder? Dann stehe ich auf. Und, ja.
Ja, das ist interessant.
Aber das würde ich niemandem sagen, er sollte das machen und ein Vorbild. Das geht jetzt für mich.
Ja, ja, klar. Ja.
Das ist nicht das. Ein angestrebtes Lebensprinzip, das hat sich so ergeben.
Ja, manchmal geht ihr in der Nacht solche Bilder anschauen, oder?
Ja, natürlich. Die Nacht ist eben schön. Erstens, sie sind allein und zweitens, sie müssen nichts.
Ja.
Können ja gar niemand erreichen. Es gibt alle schlafen da.
Ja, ja.
Dann ist es schön, oder?
Ja. Euches Arbeiten ist ja meistens praktisch von Erfolg. Was hat das für euch die grössten Rückschläge gewesen?
Ja, ich hatte natürlich auch Rückschläge. Also, wenn Sie in die Politik schauen, ich habe ja wollen, dass wir endlich beschließen, wir bleiben ein selbstständiges Land. Und das habe ich nicht fertig gebracht. Die Keiben haben im Bundesrat und im Parlament, die wären bereit, uns in die EU zu führen, indem sie sagen, wir übernehmen automatisch das EU-Recht und wir unterwerfen uns dem Gerichtshof, und das ist natürlich Sand. Und bei allen Erfolgen, die ich jetzt muss sehen, wir sind dank uns nicht in der EU, das ist dann viel wert, oder? Das ist 30 Jahre haben wir jetzt den Kampf können heben. Das letzte haben wir können noch den Rahmenvertrag schon auf Bundesratsstufe bodigen. Und jetzt kommt die Fortsetzung, und ich habe es gerade diese Woche gesehen, das verreckt wieder, oder? Sie haben jetzt einfach rausgeschoben, so lange wie möglich. Aber das ist ein Misserfolg, dass ich nicht fertig gebracht habe, dass Politiker eine Grundsatzerklärung machen.
Ja.
Aber ich weiß nicht, wie wir sie können machen. Und dann habe ich natürlich auch viele Abstimmungserfolge nicht erreicht. Also, zum Beispiel das Klimagesetz am letzten Sonntag. Das ist sehr weit dran, eine grosse Verschlechterung für die Schweiz. Solche Sachen habe ich auch. Aber in der grossen Linie habe ich natürlich jetzt vom Erfolg, oder? Ich habe ja gar nicht mehr in Politik, oder? Ich bin einfach gegangen, als ich jung war. Und dann auf Meilen habe ich da gesehen, dass die eine blöde Einzonung macht. Dann habe ich mich gewehrt, dann bin ich halt bekannt worden, habe ich gewonnen, der Gemeindeversammlung gegeben mit 2.500 Leuten. Die zweite Runde, alle, die ganze Gemeinde auseinandergerissen, Familienstreit wegen dem Kabis. Und da ist fertig gebracht und dem dauert heute niemand mehr noch, dass wir das nicht können machen, oder? Und dann bin ich halt so in die Politik hingerutscht, oder? Und dann in 70 Jahren, wo die bürgerlichen Parteien so verloren haben, dann habe ich gesagt, ja, aber das geht doch nicht, dass wir da eine Partei jetzt mit SVP unter 10%, so eine liberale, gesunde, konservative Partei, wo ehemalige Bauern alle dabei gewesen sind. Und dann habe ich mich zur Verfügung gestellt als Präsident von der Zürcher SVP und gesagt, jetzt muss der Land gekehrt werden. Nicht das Gedankengut muss weg, aber wir müssen alle Probleme behandeln. Wir hätten nie gedacht, dass wir die grösste Partei werden. Aber da sind wir geworden und jetzt schon lange geblieben. Und dass wir noch einen zweiten Bundesrat bekommen. Und ich antrete bei, also wir sollten schauen, dass wir wenigstens den Bundesrat noch halten, zahlenmässig. Also das sind Erfolge, oder? Mhm. Dann ist das Geschäft, ist der Erfolg auch sichtbar, oder? Ein Ding können übernehmen, eine Firma, die pleite war, wo wir zum Erfolg geführt haben. Ja. Aber da drin hat es natürlich auch viel Misserfolg. Viele Forschungsprojekte gab, die abverreckt sind und so. Das gehört dazu. Sie können im Leben nie nur Erfolg haben. Weil und am Schluss des Lebens gibt es dann Sachen, die Sie nicht wissen. Ist eigentlich der Erfolg wichtig oder der Misserfolg? Oder? Das hat halt seine Bedeutung.
Wie ist es euch gegangen mit eurer Abwahl aus dem Bundesrat?
Ah, das war also eine Nebensache.
Das ist nicht so schlimm.
Nein. Ich meine, es hat mich getroffen, weil ich habe 4 Jahre eine gute Aufbauarbeit gemacht und habe natürlich weiterfahren. Das habe ich nicht können. Und man hat mich natürlich im Moment schon zum Gleis ausgeworfen. Mhm. Erstens, das kann ich nicht weitermachen. Aber ich habe ja nie eine Karriere machen und darum Bundesrat werden. Darum war das für mich nicht eine persönliche Niederlage. Ja. Ich konnte sofort wieder etwas anderes machen.
Ja, ich glaube, langweilig ist es noch nie geworden.
Nein, ich habe ja bei der Abwahl gesagt im Bundesrat. Da habe ich gesagt, also, das Parlament kann ja einfach zu den Dingen rausgehen, da, zu dieser Regierung aus. Aber aus der Politik könnte ich mich in der Schweiz nicht rausgehen. Jetzt arbeite ich wieder auf der obersten Ebene, nämlich auf der Ebene des Volkes.
Mhm. Ja. Oftmals haben wir das Gefühl gehabt, man tut euch in der öffentlichen Wahrnehmung Unrecht. Man ist nicht immer nur gut gesehen in der öffentlichen Wahrnehmung. Wie seid ihr mit dem umgegangen?
Ja, wenn man jünger ist, fragt einfach natürlich mehr, wenn man älter wird. Wenn man älter wird, lebt man nach dem Grundsatz vom Alphöhi im Buch vom Heidi. Wo das Heidi gesagt hat zum Grossvater, wieso reden denn die Leute so schlecht von dir da im Dorf? Sagt er zur Antwort gegeben. Los Heidi, musst die Leute reden lassen, die Hühner können es nicht. Aber das ist natürlich auch mit den Eltern. Und viele Sachen, wenn man älter wird, die Feindschaft und die Ungerechtigkeit und die Verlogenheit, die ist auch verständlich. Mhm. Und ich wäre mehr beunruhigt, wenn die Semmelleute mich gelobt hätten. Weil die haben mich nämlich verdammt wegen der Politik. Und wenn es alles anders sein sei der Stil und so geht es nicht und so eine Inserat machen, alles. Aber im Grunde genommen haben sie gemerkt, Kupferdeckel, die Politik, die der hat, die wollen wir nicht. Mhm. Und ich kann die wählen, also kann ich ja nicht noch aufs Lob angewiesen sein. Also das ist wirklich, dass die Politiker immer sagen, ja, ist ganz schlimm, wir haben sogar Morddrohungen getan und weiss ich was. Das gehört für einen richtigen Politiker zur Tagesordnung. Nein, ja klar, oder? Natürlich, ich habe es ernst genommen. Wenn es ernst sind, dann ist es der Polizei gegeben. Aber einen grossen Teil habe ich gesagt, ja gut, das ist ein Spinner oder so. Mhm. Aber das gehört dazu, wenn sie eine bestimmte Linie fahren, das ist ja im Unternehmen so, ein starker Unternehmer sind, haben sie Gegner. Oder? Die Gegner müssen sich anpassen. Und das machen die nicht gerne. Mhm.
Die sind ja oftmals sind auf die politische Person Christoph Blocher reduziert worden. Oder haben sich damit beschäftigt. Aber die sind ja eigentlich viel mehr als die politische Person Christoph Blocher gewesen.
Ich hatte natürlich auch einen Vorteil gehabt. Dann haben sie nicht geschaut, was macht er eigentlich als Unternehmer. Meine Haupttätigkeit war industriell. Ja. Politik war ein Nebenamt. Aber das Nebenamt war so umstritten, dass die das andere gar nicht angeschaut haben. Gut, kommt dann dazu, die Journalisten verstehen auch nichts von der Wirtschaft. Mhm. Oder? Die haben gar nicht können mich kritisieren, weil sie nichts verstehen. Und in der Politik haben sie natürlich jedes Wörtchen, das nicht ganz korrekt ist, haben sie auf die Waagschale geworfen.
Oder? Ja, und dabei seid ihr ja, ob unternehmerisch oder politisch, in den unterschiedlichsten Gebieten eine Jahrhunderterscheinung wie vielleicht vergleichbar mit dem Roger Federer.
Ja, aber mal... wenn sie sehen, das hat es natürlich auch verrückt gemacht. Oder? Je bekannter und je erfolgreicher ich war, desto mehr sind sie verrückt geworden. Mhm. Darum war ihre Verzweiflungstag, den zum Bundesrat auszutun. Wenn sie gesagt haben, es wäre viel zu gefährlich, wenn der da drin ist, der Keim hat noch Erfolg. Das haben wir ja eingeschlossen im Bundesrat, damit er nicht mehr so viel Freiheit hat. Jetzt hat die Partei massiv noch zugelegt, obwohl er im Bundesrat ist. Und vielleicht gerade wegen dem, also tun wir ihn wieder raus. Und dann haben sie gesagt, jetzt ist er erledigt, jetzt haben wir den am Boden. Und die Partei auch. und ins Gegenteil wieder passiert. Weil es ist ja klar, wenn sie nur die Sache machen, können sie nach Person viel verleiden. Oder? Die haben gemeint, das ist so ein Barrierepolitiker, der hat noch ein bisschen geknickt, aber es ist nichts passiert. Oder? Ich bin, muss auch sagen, ich bin seit ich nicht mehr in der aktiven Politik, ich bin einflussreicher als voran. Mhm. Nicht im Vordergrund, so offensichtlich, sondern aber im Hintergrund und im Gespräch und in Beeinflussung bin ich viel einflussreicher als voran.
Was zeichnet einen guten Unternehmer aus?
Ja, da habe ich viel geschrieben. Es gibt ja ein ganzes Buch, das Blocher-Prinzip. Das habe nicht ich geschrieben, ein anderer, aber sie im Grunde habe ich es geschrieben, weil es ist ein Interview.
Ja.
Das ganze Buch, oder? Und die Antworten. Und der gute Unternehmer ist der, der eine Haupteigenschaft hat, nämlich sich vergisst, ganz vergisst und nichts anderes sieht als das Unternehmen, dass das Erfolg hat.
Ja.
Wenn einer die Selbstlosigkeit hat, dann ist das die Hauptsache, weil dann schaut er nicht auf sich, sondern auf den Erfolg des Unternehmens. Und auch wenn er vielleicht komische Eigenschaften hat, ich habe Unternehmer kennengelernt, die sind also wirklich Exzentriker gewesen und haben dann still gehabt zu den Leuten gesagt, wenn einer Blödsinn gemacht hat, wie ein Arschloch und so nichts Zeug. Aber die sind auch geschätzt gewesen, weil die Leute gesagt haben, der schaut die Leute anders als das Unternehmen. Das ist eigentlich das Wichtigste. Und wenn er das macht und das Unternehmen so führt, dann kann eigentlich fast nichts Schlechtes rauskommen.
Ja. Etwas, wo auch nicht schlecht ist rausgekommen, ist, also mir hat es immer gewusst, das Gefühl, eure gesunde Beziehung zu eurer Frau, zu euren Kind, zu euren Grosskind, wie bekommt man das so gut auf die Reihe, auch wenn man so viel los hat?
Also zuerst einmal, ich hätte das Ganze nicht können machen, wenn ich in einem familiären Rückhalt hätte. Wo man gesehen hat, das ist nicht nur das Verdienst oder überhaupt nicht das Verdienst, dass die Familie so rausgekommen ist, sondern das hat mir auch genützt. Mhm. Also da muss man mal festhalten und nicht sagen, oh, ich habe dann auch noch eine Familie geführt. Und dann müssen. Aber ich war auch gerne in der Familie und die Familie war mir auch viel wert gewesen. Und ich hatte auch eine Frau, eine starke Frau im Hintergrund. Und so nicht eine, die gemeint hat, sie müsse es gleich machen wie ich, sondern einfach, wo wir gebraucht haben. Nämlich die Familie. Meine Frau ist ja Mathematikerin und sie hat Lehrerin gewesen. Es war für sie selbstverständlich gewesen, wenn wir vier Kinder haben, wir vier Kinder, dann schaue ich denen. Und das war auch eine Stärke gewesen. Ich sage heute damit witzig. Dann fragen die Leute, was haben sie ja gemacht, dass sie vier so rechte Kinder haben. Dann sage ich, ja, das ist mein Verdienst, ich war eben nie die Einzige. Ja, hast nicht können verziehen, oder?
Ja, absolut.
Nein, Familie, das heisst nicht, dass das Familienleben einfach ist. Und wenn einer sagt, ja, sie hat halt eine harmonische Ehe, sag ich, hören Sie auf mit dem sein. Wenn doch keine harmonische Ehe da, klopft und text natürlich da rein, wir sind doch kein so langweilig. Und die Lasten treibt man aber dann, wenn man das auch wichtig findet. Ja. Und ich bin heute dankbar. Ich meine, es ist ja nicht selbstverständlich, dass man vier gesunde Kinder hat und 12 gesunde Enkel. Und bis jetzt alles in der Ordnung und läuft. Und, aber es sind verschiedene Naturen und einer geht vielleicht den Weg und derselbe ist ja gleich.
Ja,
aber das ist auch eben. Sage ich auch, das ist Gnade Gottes, die dafür sorgen, dass die Welt funktioniert. Die Welt ist ja wunderbar. Die funktioniert nämlich. Wir schauen nur immer dort an, wo wir das Gefühl haben, das dürfe nicht sein, oder?
Ja, wir haben eine gemeinsame Vorliebe für Monet. Aber im Gegensatz zu manchen hat ja der Monet oftmals heitere Bilder mit Blumen gemalt. Und im Gegensatz zum Anker, wo zum Beispiel sein verstorbene Gesonder Rudi Anker gemalt hat, oder Gemeinschreiber, die eher düstere Bilder sind, wie kommt das, die Vorliebe für Monet? Und was macht für euch ein schönes Gemälde?
Das hier, wenn Sie sehen, der Anker und der Monet, der Mann, die waren ja befreundet, die waren zur gleichen Zeit in Paris gewesen. Aber der Anker hat die konservative Kunst, also wie Tollent und Vermeer und so weiter, dann gewählt und hat gesagt, ich gehe nicht ins Impressionistisch wie der Monet. Aber der Monet hat ja das Leben so gewollt, in dem Stil natürlich auch, was ein bisschen verschwommen ist, oder? Und der Anker auch, aber der Anker hat natürlich nicht nur düstere Bilder gemalt, er hat alles gemalt, was im Leben gibt. Da gibt es ein Winzerfest, wo die Leute freudig tanzen.
Oder auch das da hier.
Ja, zum Beispiel da die badenden Kinder, oder? Und dann hat er auch den Geldstag gemalt. Das ist das Bauernhof, wo das Elend ist, wenn er zusammengebrochen ist, Zwangsversteigerung. Er hat alles gemalt. Er war ein Realist, oder? Und hat einfach gemalt, wie die Welt ist. Und hat als Grundsatz gehabt, ich will zeigen, siehe, die Welt ist nicht verdammt. Selbst tote Büben, der Rudi Anker auf dem toten Bett, ist nicht verloren, nicht verdammt.
Denkt ihr, ihr hättet euch mit dem Anker gut verstanden?
Ich glaube es, ja. Ich glaube es auch. Wobei der Anker, wenn Sie sehen, das war auch eine komplexe Persönlichkeit, sehr gebildet. Er musste zuerst Theologie studieren. Der Vater hat ihn verboten, Künstler zu werden, weil er gesagt hat, Künstler sind Landstreicher. Und dann hat er sich aber, nachdem er fertig das Studium abgeschlossen hat und ein Pfarramt übernehmen konnte, hat er gesagt, jetzt werde ich Maler. Und zwar hat er gesagt, also der liebe Gott hat mehr Freude an mir, wenn ich male, als wenn ich predige. Und, aber er war nie gegen Theologie, gewesen, nicht.
Ja.
Er hat sich immer beschäftigt mit dem und hat auch Literatur und er war sehr ein gebildeter Mann gewesen. Aber er hat das Wesen gehabt, feststellen, die Welt ist so schön, die muss ich künstlerisch festhalten.
Vielleicht so zum ganzen Abschluss. Ich komme ja aus Thun, die gehen gerne am Thunersee in die Ferien. Der Ferdinand Hodler hat ja die Thunerseelandschaft gemalt, der hat die. Habt ihr die noch? Und ist das euer Lieblingsgemälde? Ja, oder?
Gehört dazu. Ich habe mehrere Stockkörner. Dann sieht man ihn gut von Wernigen aus. Er hat zwar vor allem den Niesen gemalt von Leisigen aus. Mhm. Also, wo er auf der gleichen Seite ist, aber der See kommt dort ein bisschen führen.
Ja.
Und dann hat man die Hodlerlinde, ich bin gesehen, die gehen besuchen, weil wir dort durchgestiegen, wo das eigentlich ist. Und dann sieht man so quer auf den Niesen an. Aber der Stockern hat er also auch von der Seite, wo Merlingen dran liegt, gemalt. Mhm. Fasziniert gewesen, da habe ich also mehrere Bilder. Der Hodler hat da zu verschiedenen Tageszeiten, Nachtzeiten und verschiedenen Jahren immer wieder die gleichen Berge gemalt.
Oder?
Mhm. Also das ist auch eine grossartige Landschaft, sehr malerisch, also eindeutig.
Mhm. Ich glaube, das ist ein guter Schluss. Ich danke für eure Zeit.
Ja, bitte, sehr schön.
Das war es mit der 57. Episode vom Podcast «Tête-à-tête» und Christoph Blocher. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann wäre es schön, wenn ihr mir eine positive Bewertung im Idealfall 5 Sterne auf Apple Podcast und auf Spotify würdet geben. Sonst freue ich mich natürlich über Rückmeldungen aller Art, ob kritisch oder auch positiv. Falls ihr mehr zum Christoph Blocher wollt wissen, ist seine Webseite mit allem Möglichen in den Shownotes verlinkt. Jetzt wünsche ich euch weiterhin einen schönen 1. August. Es würde mich freuen, wenn ihr euch 2 Wochen dabei seid, wenn es wieder heisst, Podcast «Tête-à-tête». Ciao zusammen, macht's gut!